Vor einigen Jahren kam nach einem Abendgottesdienst eine junge Japanerin zu meiner Frau Pippa und mir und bat uns, für sie zu beten. Wir fragten sie, wofür sollen wir denn beten? Sie sagte, bitte beten Sie dafür, dass mein Rücken geheilt wird. Also beteten wir für sie und verabschiedeten uns von ihr. Danach sah ich sie von Zeit zu Zeit im Gottesdienst. Jedes Mal dachte ich, ich möchte ihr nicht erklären müssen, warum ihr Rücken nicht gesund wurde. Also versuchte ich, ihr aus dem Weg zu gehen. Aber einmal ging ich hier an der Seite der Kirche entlang. Sie kam von der anderen Seite und es gab kein Ausweichen. Ich musste sie fragen, wie geht es ihrem Rücken? Sie sagte, oh, der ist vollkommen geheilt worden, als sie dafür gebetet haben. Ich dachte nur, wie bitte? Ich war völlig überrascht. Und dann fragte ich mich, warum war ich so überrascht? Einige Jahre danach kam ein Mann namens John Wimber in unsere Gemeinde. Er war Pastor der Vineyard Christian Fellowship. Damals arbeitete ich noch als Anwalt und war in der Gemeinde Laienprediger. Ich hegte ein tiefes Misstrauen gegen John Wimber. Dafür gab es mehrere Gründe, zum Beispiel die Tatsache, dass er Amerikaner war. Jetzt liebe ich die Amerikaner. Aber damals war ich eben skeptisch. Er predigte und ich dachte die ganze Zeit, was soll das alles? Er scheint mir doch ein bisschen überspannt zu sein. Alles, was er sagte und seine ganze Art weckten Zweifel in mir. Ich war sehr skeptisch. Das, was er sagte, war nicht gerade gespenstisch, aber doch sehr übernatürlich. Am darauffolgenden Abend traf er sich mit den Gemeindeleitern. Von uns Hauskreisleitern waren rund 70 Leute da. John Wimber sprach über das Thema Heilung. Wir hatten alle schon viel über dieses Thema gehört. Und in der Theorie dachten wir, Heilung, das ist eine wundervolle Sache. Dann sagte John Wimber, wir machen jetzt eine Kaffeepause und danach werden wir Heilung praktizieren. Wir waren alle skeptisch. Die Kaffeepause wurde also sehr lang. Jeder wollte noch eine zweite und dann eine dritte Tasse. Aber schließlich kam die Pause dann doch zum Ende und diejenigen, die vor der Pause vorn gesessen hatten, fanden das plötzlich unhöflich und setzten sich nach hinten. Dann sprach John Wimber über das sogenannte Wort der Erkenntnis, das er folgendermaßen definierte. Ein Wort der Erkenntnis ist eine übernatürliche Offenbarung von Tatsachen in Verbindung mit einer Person oder Situation, die wir nicht mit unserem natürlichen Verstand erkannt haben, sondern die uns durch den Geist Gottes mitgeteilt wurde. Das kann in Form eines Bildes oder eines Wortes, das man in Gedanken sieht oder hört, oder eines körperlichen Empfindens geschehen. Dann erzählte er, sein Team hätte eine Reihe solcher Worte über die hier Anwesenden gehabt und ging die Liste durch. Ich glaube, es waren 12 Worte. Ich freute mich schon, weil ich dachte, jetzt wird er ganz schön dumm dastehen, denn keiner wird auf diese Worte der Erkenntnis reagieren. Dann werden alle sehen, dass es einfach nicht funktioniert. Wenn ich mich richtig erinnere, war der erste, der auf der Liste stand, ein Mann, der mit 14 Jahren seinen Rücken beim Holzhacken verletzt hatte. Zu meinem Erstaunen stand dieser Mann auf und kam nach vorne. Wir dachten alle, nun, das war Glück. Dann ging John Wimber zur nächsten Person auf seiner Liste. Das war Jeremy Jennings, der bei uns der leitende Pastor ist. Sein Rücken wurde an jenem Abend geheilt. Wimber fuhr mit der Liste fort und jedes Mal stand jemand auf, kam nach vorn und Wimber betete mit der Person. Dann sagte er plötzlich, in diesem Raum ist jemand unfruchtbar. Niemand reagierte darauf. Wir sind schließlich Engländer und wir sprechen nicht über solche Dinge, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Wimber wiederholte, ich weiß, dass es hier eine Person gibt, die unfruchtbar ist. Ich schaute mich um und sah 5 verheiratete Paare, die ich alle gut kannte. Ich dachte, diesmal sitzt er wirklich in der Patsche. Doch dann stand eine sehr gute Freundin von uns auf und kam nach vorn. Wimber fragte sie nach ihrem Namen und sie antwortete, ich heiße Sarah. Wir mussten alle sofort an die Sarah der Bibel denken, die ebenfalls unfruchtbar gewesen war. Ich hatte nicht gewusst, dass Sarah und ihr Mann vergeblich versucht hatten, ein Baby zu bekommen. Tatsächlich hatten sie schon alle möglichen medizinischen Behandlungen hinter sich. Wimber betete für sie. 9 Monate später brachte sie ein wunderschönes Baby auf die Welt. Auch wenn man dazu sagen muss, dass die Empfängnis nicht an Ort und Stelle geschah. Seitdem hat sie noch 4 weitere Kinder bekommen und ihr Mann Ed ist jetzt Pfarrer in der anglikanischen Kirche. An jenem Abend haben sich wunderbare Dinge zugetragen. Dennoch ging ich skeptisch nach Hause. Ich hatte mit eigenen Augen gesehen, wie Leute geheilt wurden, und trotzdem blieb ich skeptisch. Am folgenden Abend trafen wir uns im Gemeindesaal. Diesmal waren nicht nur die Hauskreisleiter da, sondern alle Hauskreismitglieder, damals an die 250 Leute. Ich hatte den ganzen Tag im Gericht verbracht und kam erst spät an. In der anglikanischen Kirche setzen sich die Leute ja von hinten nach vorn. Diejenigen, die zuerst kommen, setzen sich nach hinten. So kam es, dass Pippa und ich, die als Letzte eintrafen, nur noch 2 Plätze ganz vorn bekamen. John Wimber sprach wieder über das Thema Heilung. Und wieder sagte er am Ende seines Vortrags, dass er verschiedene Worte der Erkenntnis für die Anwesenden hätte. Und wieder standen verschiedene Personen auf diese Worte der Erkenntnis hin auf. Dann meinte er, es gäbe hier 10 Leute mit Fußpilz.
With athlete's foot.
Nun hatte ich zufällig Fußpilz. Aber ich saß da vorne in meinem Anwaltsoutfit mit Nadelstreifenanzug und steifem weißen Kragen und wollte nicht im geringsten aufstehen. 9 Leute standen auf. Und meine Frau Pippa, die neben mir saß, stupste mich immer zu. Das ist für dich. Ich antwortete, nein, nein, mir geht es ganz gut, vielen Dank. Schließlich empfand ich einen so heftigen Schmerz in den Rippen, dass ich mir dachte, es wäre einfacher aufzustehen, was ich auch tat. Ein sehr netter Amerikaner kam zu mir und sagte, möchten Sie, dass ich für Ihren Fußpilz bete? Nein, herzlichen Dank, sagte ich. Ich bin völlig zufrieden damit. Ich finde es angenehm, mich kratzen zu können. Er war sehr freundlich und meinte, gibt es sonst irgendetwas, für das wir beten können? Ich sagte, Sie können gern für die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben beten. Er war sehr nett und sagte, in Ordnung, lassen Sie uns dafür beten. Als er 30 Sekunden lang gebetet hatte, spürte ich die Kraft Gottes wie nie zuvor in meinem Leben. Es fühlte sich an, als ob 10.000 Volt Elektrizität durch mich hindurchging. Ich weiß, dass nicht jeder so eine körperliche Empfindung durchmacht. Unterschiedliche Menschen machen unterschiedliche Erfahrungen. Doch in meinem Fall war die Kraft Gottes ganz deutlich körperlich zu spüren. Das Empfinden war so stark, dass ich es nach einiger Zeit nicht mehr aushalten konnte. Ich glaube, dieser Amerikaner war ganz neu ins Gebetsteam gekommen, denn er hatte überhaupt nur ein Gebet auf Lager, nämlich mehr Kraft, Herr.
More power, Lord.
Und jedes Mal, wenn er das betete, nahm die Kraft noch zu. Nach einiger Zeit hielt ich das nicht mehr aus und fing an, gegen ihn zu beten. Ich sagte, bitte keine Kraft mehr, Herr. Aber er betete unbeirrt weiter, mehr Kraft, Herr. So kam es zu einem lautstarken Wettkampf mitten im Raum, der von den anderen, die schließlich alle zu beten aufgehört hatten, verfolgt wurde. John Wimber hatte offensichtlich Erfahrung mit schwierigen Leuten in seinen Veranstaltungen. Er sagte, bringt ihn bitte raus. So trugen sie mich durch die Terrassentür hinaus. Dabei hörte ich John Wimber sagen, Gott gibt diesem Mann die Kraft, von Jesus Christus zu erzählen. Genau das hatte ich schon immer tun wollen, aber nie besonders gut gekonnt. Ich denke heute noch an diesen Augenblick als einen ganz wichtigen Moment meines Lebens zurück. Nach diesem Abend nahm ich mir die Zeit, nachzulesen, was die Bibel über Heilung sagt. Ich war verblüfft über das, was ich da las. Im Alten Testament lesen wir mehrfach, dass Gott Heilung verspricht. Bevor ich weiter darauf eingehe, möchte ich darauf hinweisen, dass Gott meiner Meinung nach heutzutage vor allem durch medizinische Behandlung heilt. Ich glaube, dass Gott heute in den allermeisten Fällen durch die Ärzte heilt. Doch zusätzlich dazu heilt Gott manchmal auf spontane, direkte und wunderbare Weise. In dem Fall verkürzt er gewissermaßen den normalen Heilungsprozess zu einem kurzen Augenblick. Im Alten Testament verspricht Gott Heilung für sein Volk. Tatsächlich entspricht Heilen dem Wesen Gottes. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und wir sehen viele Beispiele für Heilung im Alten Testament. Darunter das Beispiel von Naaman. Wenn Gott schon im Alten Testament so gehandelt hat, wo wir nur eine Ahnung vom Reich Gottes und der Ausgießung des Geistes bekommen, dann können wir zuversichtlich erwarten, dass sich das im Neuen Testament verstärkt. Denn dort ist das Reich Gottes in Jesus angebrochen und der Geist Gottes auf alles Fleisch ausgegossen. Und genau das sehen wir. Lassen Sie uns im Markus-Evangelium Kapitel 1, Vers 15 lesen. Das sind die ersten Worte Jesu in diesem Evangelium. Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Er sagt, das Reich Gottes ist nahe. Theologen aller Konfessionen und Traditionen sind sich darin einig, dass das zentrale Thema der Verkündigung Jesu das Reich Gottes war. Dieser Ausdruck Reich Gottes oder Reich der Himmel taucht 82 Mal in den synoptischen Evangelien auf. Reich meint hier nicht einfach ein politisches oder geografisches Gebiet, sondern die Aktivität des Herrschens und Regierens. Man könnte es auch die Herrschaft Gottes nennen. Darin ist ein zukünftiger Aspekt enthalten. Das Reich Gottes wird seine Vollendung durch ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte finden. Und zwar am Ende unseres Zeitalters, der Zeit, so wie wir sie kennen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Als Jesus zum ersten Mal in diese Welt kam, geschah das in Schwäche. Wenn er wiederkommt, so wird das in Macht und Herrlichkeit geschehen. Die Geschichte läuft auf ihren Höhepunkt zu, die herrliche Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt über 300 Hinweise auf das zweite Kommen Jesu im Neuen Testament. Niemand kennt den Zeitpunkt seiner Wiederkunft, doch wir werden belehrt, dass es sich um eine feststehende Tatsache handelt. Es wird eine universale Auferstehung und ein Gericht geben, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Jesus selbst wird dort sein, zusammen mit allen, die ihn lieben und ihm folgen. Dort wird tiefes Glück herrschen, das ewig anhält. Wir werden verherrlichte Auferstehungskörper haben, die keinen Schmerz mehr kennen und unsterblich sind. Es wird keinen Tod, keine Trauer, kein Verbrechen und keinen Schmerz mehr geben. An jenem Tag werden alle, die ihm vertrauen, vollständig geheilt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt wird nicht jeder geheilt. In Römer 8, Vers 23 heißt es, dass wir in der Erwartung der Erlösung unseres Leibes seufzen. Vollkommene Heilung unseres Körpers ist eine Sache der Zukunft. Daher werden viele Leute, für die wir beten, und sicherlich viele Menschen, für die ich gebetet habe, nicht geheilt.
Have not been healed.
Dabei muss ich an einen guten Freund denken, der keine Nieren hat. Wir haben so oft für ihn gebetet, immer wieder. Er wurde nicht gesund. John Wimber war diesem Freund eine große Hilfe. John Wimber selbst ist mittlerweile gestorben. Ein oder zwei Jahre vor seinem Tod sagte er zu meinem Freund, Patrick, vergiss nie, dass die wichtigste Gabe durch Jesus Christus das Heil ist. Freiheit, völlige Freiheit und das ewige Leben. Darum geht es. Und wenn du geheilt werden solltest, so ist das eine Art Bonus. Soweit zum zukünftigen Aspekt des Reiches Gottes. Seine endgültige Herrschaft ist noch nicht angebrochen. Eines Tages wird es so kommen. Doch das Neue Testament weist auch auf den gegenwärtigen Aspekt des Reiches Gottes hin. Jesus sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Wir sehen Zeichen des Reiches, den Anbruch, das Erblühen, das Kommen des Reiches. Jesus sagte, das Reich Gottes ist unter euch. Das Reich Gottes kann jetzt und hier entdeckt und erfahren werden. Hinter allem, was Jesus tat, stand die Überzeugung, dass er mit seinem Dienst die alttestamentlichen Verheißungen erfüllte. Er demonstrierte den Anbruch des Reiches Gottes durch seine Taten. Er vergab Schuld, er heilte Kranke und besiegte das Böse. Man kann das mit zwei Diagrammen veranschaulichen, die den zukünftigen Aspekt, das noch nicht, und den gegenwärtigen Aspekt, das jetzt schon, illustrieren. Die Juden erwarteten den Messias am Ende dieser Weltzeit. Sie erwarteten, dass die Zeit, in der wir jetzt leben, mit der Ankunft des Messias zu Ende kommen würde. Dann würde ein neues Zeitalter anbrechen.
The Messiah would immediately inaugurate a completed kingdom.
Jesus hat diese Erwartung in seiner Verkündigung korrigiert. Das sehen Sie in Diagramm 2. Dieses Zeitalter geht auch nach dem ersten Kommen Jesu noch weiter. Aber gleichzeitig hat das kommende Zeitalter begonnen. Wir leben jetzt in der Zwischenzeit, zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Die Kraft des neuen Zeitalters ist bereits spürbar. Die Theologen nennen das den eschatologischen Anbruch des Reiches Gottes. Ich möchte versuchen, diesen Gedanken zu verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, wir würden in einem Land leben, in dem es während des Sommers tatsächlich sonnig ist. Wenn nun ein Märztag vorkäme, der sonnig ist, könnte man sagen, das ist der eschatologische Anbruch des Sommers. Natürlich würde das niemand so sagen. Aber so wird vielleicht klar, was mit diesem Begriff gemeint ist. Wir haben gewissermaßen einen Vorgeschmack auf die Zukunft. Der Dienst Jesu ließ ahnen, was die Zukunft bereithält. Und 25% der Texte der vier Evangelien befassen sich mit dem Thema Heilung. Jesus hat nicht die gesamte Menschheit geheilt, aber er heilte viele einzelne Menschen. Lassen Sie uns dazu Matthäus Kapitel 4, Vers 23 lesen. Matthäus hat sein Evangelium sehr systematisch aufgebaut. In Vers 23 heißt es, Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. In den Kapiteln 5 bis 7 beschreibt Matthäus dann, wie und was Jesus lehrte. Im 8. und 9. Kapitel wird von den Wunderheilungen berichtet. Dann schließt Matthäus diesen Teil seines Evangeliums ab, indem er den Vers, den ich gerade gelesen habe, wiederholt. Matthäus Kapitel 9, Vers 35. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Damals gab es keine Interpunktion, stattdessen dieses grammatikalische Phänomen, das sogenannte Inclusio. Zu Beginn und am Ende eines Abschnittes steht der gleiche Vers. In diesem Abschnitt wird also erzählt, wie Jesus verkündigte und heilte. Es geht weiter mit Kapitel 10, Vers 1. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Und Vers 7, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Mit anderen Worten, sagte Jesus, diese Dinge habe ich getan. Nun geht ihr und tut genau dasselbe. Verkündet den Menschen die frohe Botschaft und heilt Kranke. Es waren nicht nur die 12, die diesen Auftrag erhielten. In Lukas 9 werden die 12 beauftragt. Jesus rief die 12 Jünger zusammen und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken gesund zu machen. Und er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden und zu heilen. Und Lukas 10, Vers 1, danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Sein Auftrag lautete, heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Jesus verkündete das Evangelium und demonstrierte das Kommen des Reiches Gottes, indem er Kranke heilte und das Böse überwand. Dann sagte er zu seinen Jüngern, jetzt geht ihr und tut dasselbe. Erzählt den Menschen die frohe Botschaft vom Reich Gottes und zeigt die Ankunft des Reiches durch die Heilung von Kranken. Am Ende der drei synoptischen Evangelien gibt er ihnen einen Auftrag. Er sagt, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das betrifft uns heute. Jesus befahl seinen Jüngern, die gute Nachricht weiterzutragen und die Tatsache zu demonstrieren, dass das Königreich Gottes angebrochen ist. Wir leben nun in dieser Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Die Jünger befolgten diese Anweisungen. Sie gingen hinaus und verkündeten das Evangelium. Aber nicht nur das. Sie waren auch aktiv. Die Apostelgeschichte berichtet von den Taten der Apostel. Sie beschränkten sich nicht auf die Verkündigung, sondern demonstrierten, zeigten durch ihre Taten, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Wenn wir im Neuen Testament weiterlesen, stellen wir fest, diese Dinge gingen im Leben der Gemeinde weiter. Also sollten wir auch heute damit rechnen, dass Gott als eines der Zeichen seines Reiches Krankheiten heilt. Jesus leitete das Reich Gottes ein. Das Reich Gottes ist unter euch. Wir sehen das auch in der Kirchengeschichte. Liest man die Schriften von Irenäus im 2. Jahrhundert, so ist dort von Krankenheilungen durch Handauflegung die Rede. Origenes, ein Theologe des 3. Jahrhunderts, schrieb, der Name Jesu kann Krankheiten beseitigen. Im 4. Jahrhundert beschrieb Augustinus, vermutlich der größte Theologe der christlichen Kirche, mit Sicherheit aber der größte Theologe des 4. Jahrhunderts, in seinem Buch Der Gottesstaat viele Heilungen. Er schreibt, ich kann die vielen Wunder, die ich erlebt habe, gar nicht alle aufzählen. Auch in diesem Moment geschehen solche Wunder. Dann listet er eine Reihe von Wundern auf, eine Geschichte nach der anderen, lauter Menschen, die von ihren Krankheiten geheilt wurden. Am besten gefällt mir persönlich die Geschichte der Heilung von Bischof Innocentius, ein wunderbarer Name für einen Bischof. Er war wegen Fisteln in ärztlicher Behandlung. Das sind zwar keine Hämorrhoiden, aber etwas ganz Ähnliches. Es sind Abszesse, infizierte Drüsen voller Eiter. Das Ganze ist sehr schmerzhaft. Heute würde man sie unter Vollnarkose aufschneiden. Der Patient wäre dann 3 bis 10 Tage im Krankenhaus und bis zu 6 Wochen krankgeschrieben. Damals gab es natürlich keine Narkose. Augustinus erzählt nun in seinem Bericht, dass viele solcher Fisteln ganz kompliziert im Rektum des Bischofs saßen. Er hatte bereits eine sehr schmerzhafte Operation hinter sich. Man wagt sich das ohne Narkose gar nicht auszumalen. Er hatte keine Chance, eine weitere Operation zu überleben. Als man für ihn betete, wurde er richtig gewaltsam zu Boden geschleudert. Er seufzte und stöhnte und zitterte am ganzen Körper, sodass er nicht sprechen konnte. Dann kam der Tag der gefürchteten Operation. Zitat: Die Ärzte holen die unheimlichen Instrumente hervor, die Stelle wird entblößt. Damals war man nicht gerade zimperlich. Der Arzt blickt hin und sucht, das Messer in der Hand, nach dem aufzuschneidenden Geschwür. Er sucht mit den Augen, tastet mit den Fingern, bemüht sich auf jede Weise und findet eine schöne, ganz fest gewordene Narbe. Welcher Jubel jetzt ausbrach.
And praise and thanksgiving.
Welches Lob und welcher Dank an den barmherzigen und allmächtigen Gott, begleitet von Freudentränen aus aller Mund sich ergoss, das kann man sich besser vorstellen als schildern. Und auch in den folgenden Jahrhunderten der Kirchengeschichte ging es mit den Heilungen weiter. Erst vor 3 Wochen veröffentlichte die Kirche von England einen Bericht mit dem Titel »Eine Zeit zum Heilen«. Es ist ein hervorragender Text zum Thema Heilung und der Erzbischof von Canterbury wird darin folgendermaßen zitiert. Der Dienst des Heilens ist eine der Möglichkeiten der Kirche, ihre Mission in der Welt zu erfüllen und ihrem Auftrag, der im Evangelium verwurzelt ist, nachzukommen. Und zwar auf eine Weise, die den gegenwärtigen Bedürfnissen ganz besonders entspricht.
But in a way which is highly relevant to contemporary needs.
Wir sehen Heilungen in der Bibel, in der Kirchengeschichte und heute. Gott heilt auch heute noch. Während eines Alpha-Kurses begegnete ich einmal einer Frau, die in der 8. Kurswoche zu mir kam und mir etwas so Großartiges erzählte, dass ich sie bat, nach vorn zu kommen und alle daran teilnehmen zu lassen. Ich glaube, dass ich das nie zuvor und nie danach getan habe.
I've only done that once, to my knowledge. I've never done it before and I've never done it since. And this woman.
Nun, diese Frau, Jean Smith, etwa 60 Jahre alt und aus Cwmbran in Wales, stand auf und erzählte Folgendes.
And she came up here and she said this. 16.5 years ago.
Vor 16.5 Jahren wurde ich blind. Ich hatte eine Infektion, die die Netzhaut hinter dem Auge zerstörte. Ich hatte ständig Schmerzen.
She was in constant pain.
Das Schlimmste für mich war nicht die Blindheit, sondern der anhaltende Schmerz. Dann nahm ich an einem Alpha-Kurs in Wales teil. An dem Tag, an dem wir über das Wirken des Heiligen Geistes sprachen, spürte ich die Kraft des Geistes in mir. Und gleichzeitig verschwand der Schmerz. Dieser Schmerz, den ich seit 16.5 Jahren mit mir herumgetragen hatte.
That she had been in for 16.5 years went. And she said she was so.
Ich war so dankbar, dass ich einen Abendgottesdienst besuchte, um Gott zu danken. Ein Gemeindediener salbte mich mit Öl als Zeichen dieser außergewöhnlichen Heilung.
And the minister came and just anointed her with oil as a sign of this amazing healing which had taken place during the weekend.
Ich ging zu meinem Platz zurück und wischte mir den Schweiß von der Stirn. Als ich aufschaute, sah ich das Kreuz und den Abendmahlstisch vor mir. Dann ging ich nach Hause. Ich hatte meinen Ehemann seit 16.5 Jahren nicht mehr gesehen. Ich war richtig geschockt. Er hatte einen weißen Bart. Ich hatte nie zuvor meine Schwiegertochter und meine Enkelkinder gesehen. Mein Enkel, der damals 6.5 Jahre alt war, sagte: Oma, was ist passiert? Und ich sagte: Nun, Jesus hat mich gesund gemacht. Und er fragte mich: Hast du ihm denn dafür gedankt? Ich sagte: Oh ja, das habe ich. Ich kann nie mehr aufhören, ihm dafür zu danken. Gott ist ein Gott, der heilt. Eines Tages werden wir einen neuen und vollkommenen Körper haben. In diesem Leben gibt es keine Vollkommenheit. Wenn Gott jemanden durch ein Wunder heilt, dann bekommen wir eine Ahnung von dem zukünftigen Reich, in dem die Erlösung unseres Lebens vollendet sein wird. Letztlich entgeht niemand dem Tod, unser Körper verfällt. Es kann der Punkt kommen, wo es besser ist, jemanden auf den Tod vorzubereiten, als um Heilung zu beten. Gott sei Dank gibt es zum Beispiel die Hospizbewegung, die genau das tut. Wir müssen sensibel sein für die Leitung des Heiligen Geistes und ihr folgen. Wir sollten uns nicht dadurch entmutigen lassen, dass nicht jeder geheilt wird. John Wimber sagte, als ich für niemanden betete, wurde niemand geheilt. Wenn wir für viele Menschen beten, werden einige geheilt, andere nicht. Doch selbst die, die nicht gesund werden, erzählen oft, wie sehr diese Fürbitte ihnen zum Segen war und welche Liebe sie dadurch erfahren haben. Manche haben besondere Gaben der Heilung. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir ihnen die ganze Arbeit überlassen können. Nicht alle haben die Gabe der Evangelisation, aber wir alle haben den Auftrag, die frohe Botschaft weiterzusagen. Nicht alle haben eine Heilungsgabe, aber wir alle haben den Auftrag, für Kranke zu beten. Wie machen wir das nun praktisch? Gott ist derjenige, der heilt, nicht wir. Wir können die Heilung nicht mal ebenso aus dem Ärmel schütteln. Es gibt keine Technik dafür. Wichtig sind Liebe und Mitgefühl. Jesus hatte Mitleid mit den Menschen, deshalb betete er für sie. Dabei muss ich an eine Kleingruppe denken, die ich vor etwa 2 Jahren leitete. Zu dieser Gruppe gehörten 3 junge Frauen aus Malta. Wir nannten sie die Malteser. Sie waren seit langer Zeit eng miteinander befreundet. An einem Abend, als es um das Thema Heilung ging, erzählte uns eine der 3 Frauen, dass sie seit 14 Jahren verheiratet sei und seit 12 Jahren versuchte, ein Kind zu bekommen. Eine der beiden anderen Malteser spürte plötzlich eine starke Wärme in ihrer Hand. Es kommt oft vor, dass Gott ein solches Zeichen gibt, wenn er eine Person mit der Gabe der Heilung betraut. Also sagten wir, vielleicht schenkt Gott ihnen die Gabe der Heilung. Wir beteten mit ihr, dass sie diese Gabe erhalten möchte und schlugen dann vor, dass sie für ihre Freundin beten sollte. Sie ging zu ihrer Freundin und legte ihr die Hände auf. Stellen Sie sich vor, welche Liebe dabei im Spiel war. Hier ging es um ihre beste Freundin, die sich so sehr danach sehnte, schwanger zu werden. Ich erinnere mich noch so gut an die Freude, als ihre kleine Tochter zum ersten Mal zum Gottesdienst kam. Liebe und Schlichtheit. Es ist nicht unser Gebet, sondern die Kraft Gottes, die die Heilung bewirkt. An dieser Stelle können Worte der Erkenntnis hilfreich sein, wie wir zu Beginn dieser Einheit gesehen haben. Manchmal geschieht das in Form eines Bildes, das sich im Kopf einer Person formt. Wir werden dafür beten, dass Sie heute Abend solche Worte der Erkenntnis bekommen. Manchmal kann das also in Form eines Bildes geschehen. Dabei denke ich an Francie Leiger, mit der ich heute noch gesprochen habe. Vor ihrem inneren Auge formte sich, an einem solchen Kursabend wie heute, das Bild einer jungen, blonden Frau, von der sie besonders den Ellbogen und den rechten Arm sowie ein goldenes Armband und einen flaschengrünen Stoff sah. Eine Frau namens Sinead hob ihre Hand, doch Francie sagte, ich glaube nicht, dass Sie es sind. Die Frau war zwar jung und blond und trug ein goldenes Armband, doch ihre Jacke war nicht flaschengrün, sondern dunkelblau. Dann sagte sie, ich werde trotzdem für Sie beten. Als sie die Hand der jungen Frau nahm, um für sie zu beten, sah sie den Ärmel ihrer Bluse unter der Jacke hervorlugen. Und diese Bluse war flaschengrün. Diese Frau war 2,5 Jahre vorher an der Liverpool Street Haltestelle ausgerutscht und hatte sich schwer am Ellbogen verletzt. Trotz einer Operation und monatelanger Physiotherapie konnte sie seitdem nichts Schweres mehr tragen. Sie hatte jeden Morgen Schmerzen, besonders bei kaltem Wetter. Und man hatte ihr gesagt, dass sie für den Rest ihres Lebens mit diesem Schmerz leben müsse. Sie erzählte später, dass sie eine tiefe Wärme in ihrem Arm spürte, als Francie für sie betete. Der Schmerz verschwand. Und nun ist sie vollständig geheilt. Sie kann wieder schwere Einkäufe tragen und die Bewegungsfähigkeit ihres Arms ist wieder vollständig zurückgekehrt. Das war ein Bild. Manchmal spricht Gott auch durch Sympathieschmerzen. Unser Organist Simon Dixon litt an einer sogenannten Ohrenneuralgie, die schwere Schmerzen in seinem Kiefer hervorrief. Man hatte zwischenzeitlich schon vermutet, es könnte Krebs sein. Er hatte seit 1,5 Jahren stechende Schmerzen, wenn er seinen Nacken oder Kiefer bewegte, beziehungsweise dort berührt wurde. Es hieß, das sei unheilbar. Er nahm viele Medikamente. An einem Leiterwochenende sagte jemand, ich spüre in meinem Kiefer einen Schmerz, einen Sympathieschmerz. Diese Person spürte also einen Schmerz, der nicht ihr eigener war. Sie wusste genau, dass mit ihrem Kiefer alles in Ordnung war. Und sie wusste nichts von Simons Problem. Sie fühlte einfach nur, dass Gott jemanden heilen wollte. Man betete gleich für Simon und man betete später wieder für ihn. Er wurde durch ein Wunder Gottes vollständig geheilt. Dann gibt es die Form der Eindrücke. Manchmal bekommt jemand einen bestimmten Eindruck und dadurch wird der Glaube angefacht und der Betroffene zum Beten motiviert. Wenn wir beten, können wir einem einfachen Muster folgen. Die erste Frage lautet, wo sitzt der Schmerz? Wofür sollen wir beten? Die zweite Frage lautet, warum hat der Betroffene dieses Problem? Manchmal kann das offensichtlich sein, zum Beispiel bei einem gebrochenen Bein infolge eines Verkehrsunfalls. Manchmal kann es aber auch eine tiefere Ursache geben. Ich denke da an eine Frau namens Sylvia, die an einem Alpha-Kursabend zum Thema Heilung teilnahm. Eine andere Frau namens Marion betete für sie. Sylvia litt unter Arthritis, zumindest glaubte sie das. Sie hatte ein sehr schwerwiegendes Rückenleiden, das die Ärzte für Arthritis hielten. Während des Betens sagte Marion, ich habe das Wort Vergebung bekommen. Können Sie damit etwas anfangen? Sylvia erwiderte allerdings, es gibt jemanden, dem ich vergeben muss. Und sie tat das, so gut sie das an dem Abend konnte. Ihr Zustand besserte sich erheblich. Ein paar Tage später schrieb sie einen Brief, in dem sie der entsprechenden Person ihre Vergebung ausdrückte. In dem Moment, als sie den Brief einwarf, war ihre Heilung komplett. Daher die Frage, wo tut es weh? Warum hat der oder die Betroffene dieses Problem? Wie beten wir? Im Neuen Testament gibt es verschiedene Modelle, aber es geschieht immer im Namen Jesu. Manchmal wurden Kranken die Hände aufgelegt, manchmal wurden sie mit Öl gesalbt. Nach dem Gebet fragen wir, wie geht es ihnen? Manche werden geheilt, manche nicht. Einige spüren eine Verbesserung, sind aber nicht vollständig gesund. Selbst bei Jesus war es in einem Fall so, dass er seine Hände einem Blinden auflegte und ihn dann fragte, siehst du etwas? Der Mann antwortete, ich sehe Menschen, aber sie sehen aus wie wandelnde Bäume. So legte Jesus ihm nochmals die Hände auf. Und erst dann wurden die Augen des Mannes geöffnet und er konnte wieder alles deutlich sehen. Nach dem Gebet ist es wichtig, dem anderen die Liebe Gottes zuzusprechen, ob er nun Heilung empfangen hat oder nicht. Man muss ihm die Freiheit geben, zurückzukommen und erneut für sich beten zu lassen. Wir dürfen Leuten keine Lasten auflegen, zum Beispiel den Gedanken, es sei ihr Mangel an Glauben, der die Heilung verhindere. Jesus hat nie gesagt, du bist nicht geheilt worden, weil du nicht genug geglaubt hast. Wir müssen weiterbeten und darauf achten, dass unser Leben und das der Leute, für die wir beten, in der heilenden Gemeinschaft der Kirche verwurzelt sind, wo langfristig Heilung geschieht. Ich denke da an einen Mann, der mir einen Brief schrieb. Er und alle anderen, von denen ich erzähle, haben mir übrigens selbstverständlich die Erlaubnis gegeben, ihre Geschichte weiterzuerzählen. Nun, dieser Mann namens Charles beschreibt, was er über einen Zeitraum von 3 Jahren erlebte, in dem man für ihn betete. Er ist nun circa 50 Jahre alt. Ich war durch eine Phase der Depression gegangen, hatte einen Nervenzusammenbruch gehabt, war schwer krank geworden und als mental schwer behindert eingestuft worden. Ich sah sehr unordentlich und vernachlässigt aus. Meine Haare waren lang und ich hatte selten anständige Kleider an. Mein Arzt hat mich krankgeschrieben, ich konnte nicht arbeiten. Als Begründung gab er Depression an. Das war untertrieben. Ich war ohne jeden Antrieb, so dass ich nichts aß und mich einfach gehen ließ. Dann lud mich jemand zu einem Alpha-Abschlussabendessen ein. Ich ging hin und beschloss, den nächsten Kurs zu besuchen. 3 Wochen nach Kursbeginn betete ein Mitglied der Gruppe für mich. Ich fühlte mich viel besser und seitdem wurde viel für mich gebetet. Ich erlebte einen wunderbaren Frieden. Das hat mich dazu gebracht, immer mehr für mich beten zu lassen. Es hat jedes Mal gewirkt. Wie Sie wahrscheinlich erraten können, lasse ich gerne für mich beten, jede Woche. Die Auswirkungen auf mein Leben sind erstaunlich, gewaltig. Es hat mein Leben verändert. Ich bin ein völlig anderer Mensch als vor 3 Jahren. Ich fühle mich zufriedener, glücklicher. Mein Selbstbewusstsein ist gewachsen und ich bin vernünftiger als früher. Meine Konzentration, die jahrelang schlecht war, ist besser geworden, sodass ich sogar das hier aufschreiben kann. Ich weiß ganz genau, dass Gott diese Heilung vollbracht hat. Ich weiß, dass Gott mich als Antwort auf all diese Gebete geheilt hat. Ich danke Gott, dass er mich aus meiner Dunkelheit errettet hat. Preis dem Herrn.
For rescuing me out of darkness that I was in. Praise God.
Wie ich schon vorhin sagte, wird nicht jeder geheilt. Ich habe für viele Menschen gebetet, die nicht geheilt wurden. Doch ich höre nicht auf, für Kranke zu beten, weil ich davon überzeugt bin, dass Jesus uns diesen Auftrag gegeben hat. Selbst wenn nicht eine einzige Person infolge meiner Gebete gesund würde, so würde ich doch weiterhin für Heilungen beten. Wir müssen Ausdauer haben und weitermachen. Ich bin der stellvertretende Krankenhauspfarrer im Brompton Hospital. Und einmal wurde ich dorthin gerufen, um für ein krankes Baby zu beten. Als ich den Raum betrat, bot sich mir ein sehr trauriger Anblick. Ich sah ein 18 Monate altes Baby namens Craig. Es hatte das Down-Syndrom. Seine Mutter, Vivian, erzählte mir ganz offen ihre Geschichte. Craig war das jüngste ihrer drei Kinder und sie war mit einem vierten Kind schwanger. Alle Kinder hatten verschiedene Väter und ihr Lebensgefährte hatte sie gerade verlassen. Sie sagte, Craig hat ein Loch im Herzen und ist operiert worden, doch die Operation ist schiefgelaufen. Die Ärzte haben mich schon dreimal um Erlaubnis gefragt, die Maschinen abzuschalten. Sein Herz hat so lange zu schlagen aufgehört, dass er, selbst wenn er überleben sollte, sehr schwere Hirnstörungen haben wird. Sein Körper sah schlimm aus. Er war über und über geschwollen. Dann sagte Vivian, sehen Sie, ich bin kein Christ, ich bin nicht gläubig, aber ich bitte Sie um dieses Allerletzte. Beten Sie für Craig. Ich konnte nicht ganz nah an das Baby heran, aber ich hielt meine Hand über den Inkubator, in dem es lag, und sprach ein ganz kurzes Gebet. Im Namen Jesu, bitte mach dieses Kind gesund. Dann ging ich mit Vivian in einen Nebenraum und fragte sie, würden Sie dann gern Christ werden? Und sie sagte ja. Und so wandte sie sich in diesem Krankenhauszimmer zu Jesus Christus, bat ihn um Vergebung für die falschen Dinge in ihrem Leben, dankte ihm, dass er für sie gestorben war und übergab ihm ihr Leben. 2 Tage später kam ich ins Krankenhaus zurück. Sie lief mir entgegen und rief, es ist etwas Unglaubliches passiert. Während der Nacht hat sich Craigs Zustand gebessert. Er ist über den Berg. Einige Tage später wollte ich sie wieder im Krankenhaus besuchen, doch sie und Craig waren nicht mehr dort. 6 Monate später machte ich einen Krankenbesuch in einem anderen Krankenhaus. Und im Aufzug wandte sich mir plötzlich eine Frau zu und fragte, sind Sie Nikki? Ich sagte, ja. Und sie sagte, hier ist das Kind, für das Sie gebetet haben. Sie zeigte auf ein kleines Kind in einem Buggy. Das ist Craig. Er hat sich wieder ganz erholt. Tatsächlich geht es ihm besser als vor der Operation. Sein Gehör hat sich beträchtlich verbessert. Und trotz des Down-Syndroms geht es ihm viel besser, als die Ärzte je erwartet hätten. Sie war an jenem Tag zu Besuch bei ihrer 82-jährigen Mutter. Ihre Mutter starb und ich hielt die Beerdigung. Viele Menschen kamen dabei auf mich zu und sagten, sind Sie derjenige, der Craig gesund gemacht hat? Ich sagte darauf, nein, ich kann nun wirklich niemanden heilen. Gott hat das getan. Und sie sagten, das wissen wir. Gott hat Craig geheilt. Und auch Vivian hat sich seither völlig verändert. Ihr Lebensgefährte war von der Veränderung in ihrem Leben so beeindruckt, dass er zu ihr zurückkehrte und sie heiratete. Vivian sagte mir, ich habe vorher nicht geglaubt, doch nun bin ich gläubig. Gott ist ein Gott, der heilt. Er heilte Menschen in der Vergangenheit und er heilt sie auch heute noch. Lassen Sie uns beten. Vater, wir danken dir, dass du heilst und dass du voller Macht und Liebe bist. Wir bitten dich, dass wir das auch heute erleben dürfen. Bitte komm durch deinen Geist und heile. In Jesu Namen.
Amen. Diese Sendung zeichnet nicht den Alpha-Kurs in seiner Gesamtheit nach. Das Schauen der gesamten Kursteile im Fernsehen ist nicht vergleichbar mit dem Besuch eines Alpha-Kurses bei Ihnen vor Ort. Alpha-Kurse werden heute in Tausenden von Gemeinden in Deutschland und weltweit angeboten. Details über Kurse in Ihrer Nähe finden Sie unter www.alphakurs.de.